Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Pandemie und der mit ihr verbundene Wirtschaftseinbruch sind die größte Herausforderung in der Geschichte Europas. Wie Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt diese Krisen bewältigt, das wird über den Wohlstand der europäischen Bürgerinnen und Bürger entscheiden und über Europas Rolle in der Welt.
So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Dimension der Corona-Krise gestern in ihrer Regierungserklärung im Bundestag beschrieben. Und wie Europa diese Krise bewältigt, zumindest erstmal finanziell, darüber haben heute die europäischen Staats- und Regierungschefs verhandelt. Die haben beraten unter anderem über den Plan für einen Wiederaufbaufonds. Wie man aus der Corona-Krise inzwischen ja schon kennt, natürlich per Videokonferenz. Eine Einigung, die wurde heute nicht erwartet, denn es ist ziemlich kompliziert. Woran das im Einzelnen liegt, das hat uns unser Korrespondent aus Brüssel, Peter Kapern, erklärt. Und kompliziert ist es gerade auch beim Finanzdienstleister Wirecard.
Diese Konferenz wurde abgesagt. Bitte wenden Sie an die Einladung. Entschuldigen Sie uns für die, und wir bedanken ihr für Ihr Verständnis.
Professionell klingt irgendwie anders. Aber so wurde gestern ganz kurzfristig die Bilanzvorstellung des DAX-Unternehmens abgesagt. Mittlerweile ist der Vorstandschef Markus Braun mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Was der Grund dafür ist und wieso jetzt nicht nur Wirecards Ruf, sondern auch sehr, sehr viel Geld auf dem Spiel steht, das habe ich mit unserem Korrespondenten Michael Watzke besprochen. Das ist der Tag an diesem Freitag, dem 19. Juni 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
Next Generation EU ist ausgewogen. Es hilft jenen, die viele Kranke und Tote zu beklagen haben. Aber es hilft ebenso den Staaten, die indirekt schwer betroffen sind, weil Lieferketten gerissen sind, weil Fabriken stillstehen, weil die Arbeitslosigkeit steigt.
So hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für das Corona-Hilfspaket mit dem Namen Next Generation EU geworben. Das hatte die EU-Kommission ja vorgeschlagen. Ich umreiß nochmal kurz die wichtigsten Zahlen. 750 Milliarden Euro soll dieser Wiederaufbaufonds insgesamt umfassen. Davon wären dann 500 Milliarden Zuschüsse, die also nicht wieder zurückgezahlt werden müssen, und 250 Milliarden Kredite. Es gibt allerdings einige Streitpunkte, über die da heute beraten worden ist bei der Videoschalte. Ich habe unseren Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern gefragt, welche Punkte eigentlich besonders umstritten sind.
Also im Zusammenhang mit diesem Wiederaufbaufonds ist eigentlich alles umstritten. Es gibt nur eine Position, die jedenfalls, wenn man die Äußerungen vor dem Gipfel und jetzt zum Auftakt des Gipfels in den Blick nimmt, nur eine Position, die alle teilen, nämlich, dass man sich beeilen muss, dass das gesamte Finanzpaket im Juli noch unter Dach und Fach sein soll, weil ja die Situation so gravierend ist mit dem Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise, dass die Gelder möglichst schnell zur Verfügung stehen sollen. Möglichst schnell heißt, wenn man es tatsächlich schaffen sollte, im Juli zu einer Einigung zu kommen, dann könnten im Januar die ersten Gelder fließen, weil ja auch noch die Parlamente in Brüssel und in den Hauptstädten beteiligt werden müssen. Deshalb sind sich also alle einig, wir wollen es schnell machen. Ansonsten ist alles umstritten. Die Höhe des Pakets, die Art und Weise der Verteilung der Gelder, die Verwendung der Gelder, die Kontrolle der Gelder. Da gibt es ganz viele nationale Vorbehalte, Ländergruppen, die sich gebildet haben. Und man darf nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die 750 Milliarden in diesem Paket, sondern die Europäische Union braucht ja auch noch einen neuen mittelfristigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Und da stecken nochmal 1,1 Billionen drin. Und wenn wir da einen Strich drunter ziehen und das zusammenrechnen, dann sind wir bei einer Gesamtsumme von 1,85 Billionen Euro. Und da kann es einfach kein Wunder sein, dass jeder Mitgliedstaat genau hinguckt, um rauszufinden, wie viel müsste ich zahlen, wie viel könnte ich rausbekommen.
Ja, und kann man das denn jetzt schon so sagen? Oder wer sind sozusagen die da am lautesten jetzt gegen diesen Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, wettern?
Es gibt Bedenken bei allen Staaten gegen bestimmte Bestandteile dieses gigantischen Finanzpakets. Oder wenn es keine Bedenken sind, dann sind es bestimmt, dann sind es wenigstens sehr hartnäckige und interessierte Rückfragen. Die lauteste Gruppe in den verletzten Wochen war ja die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier, also Österreich, Dänemark, die Niederlande und Schweden, die ursprünglich mal ins Rennen gegangen waren mit der Forderung, nein, wir wollen nicht, dass Zuschüsse an Mitgliedstaaten gezahlt werden auf der Grundlage von Krediten, die die Europäische Union aufnehmen muss. Wir wollen nur, dass das Geld, das die EU-Kommission als Kredit besorgt, dann wiederum als Kredit weitergeleitet wird. Kredit heißt, dass die Staaten, die das Geld am Ende empfangen, auch das Geld an die Kommission zurückzahlen müssen. Und dann kann die Kommission damit ihre Kredite tilgen. Das heißt, die niederländischen, dänischen, schwedischen, österreichischen Steuerzahler müssten dann keinen Anteil an der Tilgung dieser Kredite bezahlen. Das war die ursprüngliche Position. Mittlerweile klingt das ein wenig anders. Ich glaube nicht, dass diese Position auf Dauer durchzuhalten ist, aber die sogenannten sparsamen Vier wollen darauf drängen, dass der Anteil der Zuschüsse an diesem Gesamtpaket, du hast es ja eben gesagt, 500 Milliarden Zuschüsse, 250 Milliarden Kredite, dass der Anteil der Zuschüsse runtergefahren wird, der Anteil der Kredite raufgefahren wird. Es gibt andere Länder wie Deutschland beispielsweise, die sagen, die Gesamtsumme von 750 Milliarden scheint uns zu hoch zu sein. Lass uns doch nochmal genau nachrechnen, wie viel überhaupt nötig ist. Dann können wir das Gesamtpaket runterfahren. Da stehen dann sozusagen die sparsamen Vier und Deutschland und ein paar andere Schulter an Schulter. Dann gibt es sowas wie eine Zauberformel der Europäischen Kommission, die die Kommission entwickelt hat, um festzulegen, wie denn diese Gelder, um die es da geht, an die Mitgliedstaaten verteilt werden. Das ist eine Formel, in der stehen mit drin die Größe des Landes, des Bruttoinlandsprodukts und vor allem die durchschnittliche Arbeitslosigkeit der letzten 4-5 Jahre. Da sagen jetzt andere, was hat das denn mit der Corona-Krise zu tun? Denn die Corona-Krise, die ist ja erst aus dem Jahr 2020. Was sollen da alte Arbeitslosen zahlen? Sodass jetzt auch gestritten wird über diese Zauberformel zur Verteilung der Gelder. Das hat alles damit zu tun, dass die Länder natürlich ihre Experten in den Regierungszentralen sitzen haben, die jedes Mal nachrechnen, wenn wir jetzt diese Variable verändern und diese Variable verändern, was bedeutet das für uns? Was heißt das für das, was wir einzahlen müssen? Was heißt das für das, was wir rausbekommen? Und da versucht jeder, seine Interessen zu vertreten. Das ist ziemlich normal und eigentlich auch gar kein so schlechtes Zeichen, weil immer dann, wenn es um dieses Austarieren nationaler Interessen geht, immer dann ist die Europäische Union gut, auch Ergebnisse zu erzielen. Wenn es um prinzipiellen Streit geht, wie wir den vor ein paar Wochen noch geführt haben, als es darum ging, Corona-Bonds ja oder nein, da gehen dann viele so tief in die Schützengräben, dass da Kompromisse nicht mehr möglich sind. Wir sind also in einem ziemlich normalen Stadium jetzt, würde ich mal sagen.
Trotzdem ist ja nicht normal, dass man jetzt quasi erstmals zumindest in diesem Umfang gemeinsame Schulden macht. Wie sieht der Plan aus, quasi wie sollen die hinterher wieder abgestottert werden?
Naja, zunächst einmal muss die EU-Kommission zunächst die Genehmigung von den Mitgliedstaaten kriegen, und zwar von allen nationalen Parlamenten, dass sie überhaupt diese Kredite aufnehmen darf. Das geht über ein haushaltstechnisches Konstrukt, das nennt sich Anhebung der Eigenmittelobergrenze. Dem müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen, und dann darf die EU-Kommission an die Finanzmärkte gehen, Geld leihen. Sie wird, weil sie ein AAA-Kunde wäre, sehr niedrige Zinsen haben. Davon könnten dann selbst die Länder profitieren, die dann Kredite bekommen, von der EU-Kommission wiederum, weil die niedrigen Zinsen natürlich weitergereicht würden. Der Plan der EU-Kommission ist es, diese Schulden über eine Laufzeit von 30 Jahren zu tilgen, und zwar ab 2028. Das hat einen bestimmten Hintergedanken, dieses Datum 2028. Ich habe ja eben gesagt, dass die EU auch parallel einen neuen mittelfristigen Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 aushandeln muss, jetzt sehr schnell. Und wenn man mit der Tilgung erst ab 2028 loslegt, dann muss man die Frage, wie denn getilgt werden soll, aus welchen Geldern, die muss nicht jetzt entschieden werden. Aber auch da regt sich Widerstand. Deutschland möchte gerne, dass 2027 mit der Tilgung begonnen wird. Und Deutschland möchte auch, dass schneller getilgt wird, als das bisher vorgesehen wird. Und wenn das so kommen sollte, dann müsste man jetzt in diesen Haushaltsverhandlungen noch entscheiden, wo nehmen wir denn das Geld her, um die Kredite wieder zurückzuzahlen? Da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder die Länder überweisen mehr Geld nach Brüssel, damit die Kommission die Kredite tilgen kann. Oder es werden andere Ausgaben gestrichen, damit die Kommission dieses Geld nehmen kann für die Tilgung. Oder aber die Kommission bekommt das Recht, eigene Steuern zu erheben. Und das ist ein wirklich gravierender Punkt, wo es sehr unterschiedliche Auffassungen zugibt und ob der jetzt bereits in diesem Jahr geklärt werden muss oder erst in einiger Zeit. Darum geht es bei der Frage, wann fangen wir an mit der Tilgung?
Jetzt hast du schon mehrfach den mehrjährigen Finanzrahmen angesprochen. Da drängt die Zeit ja tatsächlich. Also nur noch bis Ende des Jahres ist der Haushalt geklärt. Inwiefern spielen jetzt die Corona-Hilfen eine Rolle bei diesem Haushaltsplan für die nächsten 7 Jahre?
Naja, dieser mittelfristige Finanzrahmen, das ist ja eigentlich das allergrößte Geldpaket. Da stecken nach den Vorstellungen der EU-Kommission 1,1 Billionen drin. Und den ersten Entwurf für diesen Haushaltsrahmen hat der damalige Haushaltskommissar Oettinger 2018 vorgelegt. Dann hat es im Februar dieses Jahres, unmittelbar vor dem Ausbruch der Corona-Krise, einen EU-Gipfel gegeben, wo eigentlich eine Lösung dieser Haushaltsfrage versucht wurde. Der scheiterte. Dann kam Corona. Und jetzt steht natürlich alles im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise. Wie gesagt, der Haushalt ist gewissermaßen jetzt zusammengekoppelt mit diesem Corona-Hilfspaket. Auch deshalb, weil in diesem Haushalt bestimmte Töpfe drin sind, Strukturfördertöpfe beispielsweise. Da ist das Verfahren, wie man das Geld ausschüttet, eingeübt. Da müsste man nicht erst noch neue Prozesse, neue Verfahren erfinden, sondern das ist eingeübt. Da weiß man, wie das geht. Das kann man administrativ relativ schnell abwickeln. Und deswegen hat Ursula von der Leyen auch gesagt, lasst uns doch diesen Corona-Fonds an den Haushalt anflanschen. Seitdem gibt es diesen ganz engen Zusammenhang. Und wenn es nicht gelingt, diesen Haushalt bis Jahresende unter Dach und Fach zu bringen, dann müsste die EU mit jährlichen Nothaushalten operieren. Bestimmte Programme wie beispielsweise Erasmus Plus würden dann in große Schwierigkeiten geraten. Und deswegen steht die EU nicht nur bei diesem Corona-Hilfspaket unter großem Zeitdruck, sondern eben auch bei diesen Haushaltsverhandlungen. Aber manchmal kann ja Zeitdruck auch hilfreich sein.
Ja, das stimmt, das kenne ich selber. Lass uns mal noch zum Ende drauf schauen. Die EU-Ratspräsidentschaft, die wechselt quasi ab 1. Juli, hat die Deutschland inne. Inwiefern hat das jetzt irgendwie noch einen Einfluss auf die ganzen Verhandlungen?
Ja, das hat einen Einfluss und es hat formal keinen Einfluss. Also die Verhandlungen über diesen Haushalt, die führt der EU-Ratspräsident. Charles Michel wird heute vom Gipfel den Auftrag kriegen, eine sogenannte Verhandlungsbox auszuarbeiten. Das ist sowas wie eine Spiegelstrichliste aller strittigen Punkte. Und mit denen geht er dann jetzt in den nächsten Wochen von Hauptstadt zu Hauptstadt und versucht, das auszutarieren, Kompromisse auszuloten, mit denen man dann auf einen entscheidenden Gipfel irgendwann im Juli gehen könnte. Insofern ist de facto Charles Michel der Hauptakteur bei diesen Finanzfragen. Aber natürlich ist es so, dass alle Mitgliedstaaten auf das große, wohlhabende, starke Deutschland schauen und sagen, jetzt muss es die Bundeskanzlerin richten. Das ist keine Aufgabe, die ein kleiner Mitgliedstaat wuppen kann. Dafür braucht man wirklich Schwergewichte und diese Schwergewichte sitzen in Berlin. Und deswegen gucken natürlich alle auch nach Berlin, um zu sehen, wie reagiert die Kanzlerin auf diesen Vorschlag, wie redet sie mit diesem Land, wie nimmt sie sich jenen Regierungschef zur Brust. Und das fließt dann natürlich ein in die Arbeit, die jetzt der Ratspräsident Charles Michel macht. Ich glaube, die beiden werden in den nächsten Wochen ein ziemlich enges Team abgeben.
Die Eilmeldung, die kam heute gegen Mittag. Der Chef des Finanzdienstleisters Wirecard, Markus Braun, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Wirecard befindet sich gerade nämlich in einem handfesten Bilanzskandal. Bevor ich im Gespräch mit unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke auf die Details eingegangen bin, haben wir erstmal geklärt, was Wirecard für ein Unternehmen ist.
Wirecard ist ein Unternehmen mit 6.000 Mitarbeitern und Sitz in einem Münchner Vorort in Aschheim. Ein DAX-Unternehmen, das berühmt und erfolgreich geworden ist mit Zahlungsdienstleistungen über Handy und Internet. Also, wenn ich in ein Geschäft gehe und mit meinem Handy bezahlen will oder wenn ich im Internet etwas kaufe und da bezahlen will, dann kann es sein, dass ich bei bestimmten Händlern, bei bestimmten Verkäufern mit Software zu tun habe, die Wirecard entwickelt hat. Das ist das eine. Dafür ist Wirecard berühmt und viele Experten, mit denen ich in den vergangenen Jahren gesprochen habe, haben mir gesagt, Wirecard hat wirklich interessante und zukunftsweisende Technologien und Software entwickelt. Das andere ist, dass Wirecard bei diesen Transaktionen auch bürgt. Und deshalb ist Wirecard auch eine Bank, hat eine Banklizenz. ich muss mich zurückhalten, um nicht zu sagen hatte. Und diese Bürgschaften, die sollen dafür sorgen, dass der Verkäufer auch sicher sein kann, dass er das Geld, das per Handy oder online überwiesen wurde, auch wirklich bekommt. Und da sind wir bei dem aktuellen Betrugsfall von Wirecard, denn das Unternehmen muss dafür sorgen, dass es, wenn der Verkäufer sein Geld nicht bekommt, dann dafür gerade stehen kann. Und das sind 1,9 Milliarden Euro auf einem Konto, die dafür genutzt werden sollen, dass Wirecard im Zweifelsfall dieses Geld bereitstellen kann. Und da sind wir mitten im Skandal, denn, so wie es aussieht, diese 1,9 Milliarden Euro, mithin ein Viertel der kompletten Bilanzsumme von Wirecard, die scheint es nie gegeben zu haben. Wirecard scheint diese Summe einfach nur behauptet zu haben, hatte diese Sicherheit also gar nicht. Und das ist für ein Unternehmen, das vor allem von Vertrauen lebt, natürlich ein riesiger Schlag.
Ja, gehen wir da mal noch einen Schritt zurück. Also das ist jetzt quasi wie genau ans Licht gekommen? Es gab gestern, sollte es eigentlich eine Bilanzvorstellung geben, die dann kurzfristig abgesagt wurde. Und das ist auch nicht das erste Mal gewesen, richtig?
Man muss wirklich sagen, den Löwenanteil an der Aufklärungsarbeit, glaube ich, hat wirklich die Financial Times aus London geleistet. Und sie hat sich dafür viele Anfeindungen auch in Deutschland gefallen lassen müssen. Sie hat darüber berichtet, dass etwas mit der Bilanz nicht stimmen könne, dass da möglicherweise Schattenfirmen oder Schattentreuhänder am Werk sind in Asien. Und Wirecard hat lange behauptet, die Financial Times hätte ihr eigenes Interesse, nämlich sie würde sozusagen Shortsellern in die Karten spielen, also Aktieninhabern oder Aktienspekulanten, die auf fallende Kurse setzen und daran verdienen. Und die wollten, dass Wirecards Kurse fallen. Diesen Vorwurf musste die Financial Times über Monate und Jahre aushalten. Jetzt scheint sie Recht zu behalten mit ihren Recherchen und mit ihren Aufdeckungen. Denn nun ist sogar eine, tja, eigentlich muss man sagen, renommierte Wirtschaftsprüfgesellschaft wie Ernst & Young von den früheren Bestätigungen abgerückt und sagt, nein, wir können nicht mehr garantieren, dass mit der Wirecard-Bilanz alles stimmt. Und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat dann heute die Meldung dieser zwei philippinischen Banken, um die es geht, dass sie gesagt haben, das ist ein gefälschtes Dokument, die Unterschriften von unseren Bankmitarbeitern auf dieser Bestätigung, die gibt's gar nicht. Und da, wenn man sowas liest als Wirtschaftskorrespondent, der ich ja hier in Bayern auch bin, für ein DAX-Unternehmen wie Wirecard, da läuft es einem kalt den Rücken runter, weil man sich denkt, das kann doch wohl nicht sein, dass dieses Unternehmen Wirecard milliardenschwer, eines von 30 Vorzeigeunternehmen im deutschen Aktienindex, dass das wohl tatsächlich eine Bestätigung über 1,9 Milliarden Euro fälschen konnte oder zumindest sich so täuschen lassen konnte, dass das passieren konnte, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das macht diesen Tag für Wirecard natürlich, aber für den gesamten deutschen Aktienindex und für die gesamte deutsche Wirtschaft tragisch.
Ja, genau. Es ist aber ja noch nicht ganz klar, beziehungsweise Wirecard sagt ja, oh, wir sind wohl Opfer von Betrug geworden. Also wie genau positioniert man sich dazu?
Ja, bevor wir über das Inhaltliche sprechen, heute Nacht um 0.56 Uhr kam endlich dieses lang ersehnte Statement von Markus Braun, dem Firmengründer, der 2002 Wirecard erschaffen hat und bis heute der Chef von Wirecard und das Mastermind war. Und dieser Markus Braun, der ja gestern schon sich hätte äußern sollen und es nicht getan hat, der war in diesem Video, das war nicht mal eine Pressemitteilung im Text, sondern es war einfach ein Video, und dort trat Markus Braun, wie gesagt, 0:56 wurde das verschickt, auf, und seine Hände, die er vor sich auf einen Tisch gelegt hatte, die hatte er auf den Fingerspitzen so. Ich weiß nicht, ob ich das gut erkläre, wenn ich sage, es sah aus wie ein verkrampfter Pianist, der
ja,
irgendwie
mir sehr angespannt
nach den,
vor, ja.
Ja, der so nach den richtigen Tasten suchte. Und als ich dieses Bild sah, ich habe tatsächlich um 0:56 diese Mail noch gesehen und mir das sofort angeschaut und dachte, also wer so dort steht, so verkrampft und irgendwie mit den Fingern die richtigen Tasten sucht und mit seinen Äußerungen den richtigen Ton versucht zu finden, dem kann ich nicht glauben. Natürlich kann man nicht wissen, ob tatsächlich Wirecard der Betrogene hier ist, aber aus meiner Sicht deutet alles darauf hin, dass sich dieses Unternehmen entweder gern betrügen ließ oder sogar selbst betrogen hat. Denn Wirecard hat ja von diesen behaupteten 1,9 Milliarden Euro an Sicherheiten profitiert. Die brauchte Wirecard ja und die hat es über diesen, ich sag's einfach so, windigen Treuhänder auf den Philippinen und zwei Banken, die zwar Garantien von Moody's und Standard & Poor's hatten, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig vertrauenswürdig klingen. Von diesem Konglomerat an seltsamen, zwielichtigen Figuren hat Wirecard über Jahre profitiert, hat diese Figuren gedeckt und jetzt zu behaupten, huch, wir sind betrogen worden, die haben uns ja die ganze Zeit hinters Licht geführt, das kann ich nicht glauben und ich glaube, da geht es mir genauso wie allen anderen Anlegern und Investoren und Aktienbeobachtern und wahrscheinlich auch der Staatsanwaltschaft, die das erstmal nicht glauben wird.
Ja, auf die Investoren und den Aktienkurs kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber mittlerweile ist ja Markus Braun auch zurückgetreten. Wie geht es denn jetzt bei Wirecard weiter?
Ja, gute Frage. Vor etwa 10 Minuten kam eine Mail und momentan kommen Mails wirklich im Halbstundentakt. Das ist erstaunlich, weil Wirecard hat sich lange Zeit überhaupt nie geäußert. Es war ganz schwer, da irgendjemanden zu finden, der was sagen konnte. Jetzt, ja.
Ja, das müssen wir nochmal kurz, glaube ich, dazu sagen, als kleinen Disclaimer. Es ist gerade, ich gucke auf die Uhr, 15.39 Uhr, wo Richtig. Wir hier sprechen. Es kann ja, also sein, bis diese Folge veröffentlicht wird, haben sich noch ein paar Sachen weitergedreht.
Absolut, davon muss man ausgehen, dass das mit rasender Geschwindigkeit sich noch entwickelt. Aber diese Mail, von der ich sprechen wollte, lautet, die Wirecard AG kann bestätigen, dass sich das Unternehmen in konstruktiven Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken befindet hinsichtlich der Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehungen. Das klingt nicht wirklich vertrauenerweckend. Das ist wie Rufen im Wald. Denn wenn Wirecard diese nochmal rund 2 Milliarden Euro an Krediten heute nicht bekommt und die entsprechenden Banken, die dahinter stehen, man weiß zwar oder ich weiß und ich habe auch noch nirgendwo einen anderen Journalisten gesehen, der weiß, welche Banken das sind, aber wenn diese Kredite nicht genehmigt werden in Höhe von 2 Milliarden Euro, also mithin nochmal ein Viertel von Wirecards Bilanzsumme, dann bleibt dem Unternehmen noch Geld in Höhe von vielleicht 200 bis 300 Millionen Euro, um seine Geschäfte fortzuführen. Und das wird wirklich, wirklich eng. Denn Wirecard hat hohe Kosten. Wirecard steht vor riesigen juristischen und möglicherweise Schadenersatzforderungen von Aktieninhabern, die sicherlich nicht einfach tatenlos zusehen werden, dass ihr Aktienwert von einstmals 200 Euro auf jetzt zwischenzeitlich 20 Euro gesunken ist. Also Wirecard steht wirklich auf des Messers Schneide und ich würde momentan auf dieses Unternehmen nichts mehr setzen, denn neben den Geldproblemen, die es hat, hat es eben auch ein Imageproblem. Wer so mit dem Vertrauen von Anlegern, aber auch mit Kunden umgeht, der muss damit rechnen, dass es ihn in den nächsten Wochen nicht mehr gibt.
Ja, jetzt genau, die Anleger hast du schon mehrmals angesprochen und die ziehen sich ja auch immer weiter zurück. Das heißt, ganz viele Aktien werden verkauft, entsprechend ist der Wert gesunken und zwar in einem wirklich krassen Ausmaß.
Das hat es noch nie gegeben. Also im DAX, ich verfolge den DAX jetzt auch noch nicht seit Jahrzehnten, aber ich habe heute tatsächlich nochmal nachrecherchiert, einen solchen Kursverlust für ein DAX-Unternehmen hat es in der Geschichte des DAX noch nicht gegeben. Und sollte Wirecard aus dem DAX geworfen werden, man muss es so hart sagen, denn das ist tatsächlich im Gespräch, dann wäre es das erste Mal, dass ein Unternehmen den DAX verlassen muss aufgrund von Bilanzmanipulation oder von Compliance-Angelegenheiten. Das sind alles Dinge, die hat es im DAX bisher nicht gegeben. Das ist auch gut so, dass es das bisher nicht gab, aber es ist ein Armutszeugnis, dass das jetzt möglich wurde. Es ist auch ein Armutszeugnis für die BaFin, also die Prüforganisation des Bundes für das Finanzwesen. Es ist aber auch ein Armutszeugnis für die lange Zeit sakrosankt geltenden, aber jetzt doch sehr umstrittenen Wirtschaftsprüfgesellschaften. Denn da ist eine Wirtschaftsprüfgesellschaft wie Ernst & Young, wie gesagt, angeblich renommiert, aber da muss man wirklich mal die Augenbrauen hochziehen. Die hat jahrelang diese Bilanzen, in denen ja diese Probleme schon zutage traten, ohne mit der Wimper zu zucken, attestiert, testiert. Und das hätte nie passieren dürfen. Und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen, dass ein DAX-Unternehmen so abrauscht und damit möglicherweise auch andere in den Schmutz zieht.
Das war der Tag an diesem Freitag, dem 19.06.2020. Feedback wie immer gerne per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und sage bis zum nächsten Mal.